Und euch, liebe Kölner, grüße ich mit einem herzlichen Moin. Moin. So sagt man das bei uns, ne? Genau. Herzliche Grüße bringe ich aus Hamburg mit, aus der Arche-Gemeinde. Und die Pastoren und Ältesten lassen herzlich grüßen, aber auch die Gemeinde betet. Ich habe erzählt, dass ich hier am Wochenende sein darf und ich habe gestern Abend schon gesagt, angefangen hat es mit der Anfrage der türkisch sprechenden Gemeinde, ob ich an einem Sonntag mal eine Predigt halte. Und daraus sind jetzt 5 geworden. Aber meine Zunge ist noch drin. Also ihr seid ja auch erst der 2. Gottesdienst. Insofern habt ihr einen Vorteil. Daniel hat es kurz erwähnt. Ich will es nicht lang und breit erklären, aber vielleicht für alle die sich interessieren, was auch die Arche über die Gemeindearbeit hinaus auch missionarisch tut. Ich habe da draußen auf einem Tisch ein paar Exemplare unserer Taube liegen. Das ist so einen kleinen Einblick, könnt ihr dort bekommen über die Arbeit. Wer Interesse hat, kann sich das gerne mitnehmen. Wir sind Gott von ganzem Herzen dankbar für das, was er unter euch hier in Köln tut. Und wir sehen, es gibt überall Aufbrüche, geistliche Aufbrüche. Wir erleben auch Aufbrüche in Hamburg. Und wir hören es von vielen Teilen auch in unserem Land. Und ich glaube fest daran, dass Gott an unserem Land nicht vorbeigehen wird, sondern dass er seinen Geist neu sendet und tote, geistlich tote Menschen zum Leben erweckt und sein Lob auch von den Kanzeln unseres Landes wieder verkündigt wird. Wir haben fast in jedem Dorf einen Kirchturm. Das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Aber leider sind die Kanzeln gefüllt mit allerlei, aber wenig mit Evangelium. Und unser Anliegen, unser Gebet, und ich glaube, wir dürfen auch eine berechtigte Hoffnung haben, ist, dass von diesen Kanzeln wieder Gottes Wort gepredigt wird. Und dann werden sich auch die Kirchen wieder füllen und Menschen werden Leben erfahren. Und das ist auch die Überschrift der Predigt heute. Gott kann Gewaltiges tun. Amen. Ich glaube, das dürfen wir festhalten. Ich habe heute einen Text aus Joel, dem kleinen Propheten. Ich habe schon gesagt, er ist nicht klein, weil er klein ist, sondern weil er kurz ist. Also das Buch Joel ist kurz. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich ermutige euch, aufzuschlagen Joel Kapitel 2, Vers 21 und ich ermutige euch auch, das Buch aufgeschlagen vor euch liegen zu haben, wenn ihr denn eine Bibel oder ein Smartphone dabei habt. In Hamburg haben wir die Gewohnheit, zum Lesen des Textes aufzustehen. Wenn ihr mögt, dann steht doch auf. Wir lesen Joel 2, Vers 21. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Luther übersetzt, fürchte dich nicht, o Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Soweit das Wort Gottes. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir wissen, dass solche Texte ja nicht im luftleeren Raum stehen, sondern wir müssen immer schauen, in welchem Kontext sich der Bibeltext befindet. Und gerade auch bei solchen Texten ist es wichtig, denn ich glaube, wenn wir den Kontext berücksichtigen, dann gewinnt der Inhalt solch eines Verses noch eine viel größere Kraft. Was war geschehen, als der Prophet Joel dieses Wort an das Volk Israel weitergab? Zunächst einmal müssen wir festhalten, es war ein Wort, was er von Gott empfangen hat. Gleich in Kapitel 1, Vers 1 heißt es, als Überschrift all dessen, was dann kommt, das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Doppelpunkt. Es ist also hier nicht Joel, der vordergründig spricht. Und heute Morgen ist es auch nicht Christian Wegert, der hier vordergründig spricht, sondern Die Verse, das Wort Gottes, ist Gott gehaucht und inspiriert. Sein Wort, wenn wir es lesen und betrachten, in der Bibel ist seine Stimme. Und auch das, was Joel hier empfangen hat, ist von Gott und nicht von einem Menschen. Schauen wir uns den Kontext näher an, indem ich zwei Fragen stelle. Erstens, wovor Furcht? Und zweitens, wodurch Freude? Also erstens, wovor Furcht? In unserem Vers heißt es, fürchte dich nicht. Nun, die Menschen in Israel hatten sehr viel Grund, furchtsam zu sein. Sie lebten nämlich inmitten einer Katastrophe. Da gab es zum einen eine Heuschreckenplage. Die war wirklich furchtbar. In Juda breiteten sich diese Insekten dermaßen aus, dass Joel es beschreibt, es war eine schreckliche Zeit. Und er fragt in Kapitel 1, Vers 2 rhetorisch, ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Antwort: Nee. Das, was wir hier erleben, hat es noch nicht gegeben. Weinstöcke und Feigenbäume verwüstet. Symbol für Sicherheit und Frieden nicht mehr da. Vers 7, Kapitel 1: Kahl gefressen. Das ging so weit, dass damals nicht einmal mehr Opfer für Gott gebracht werden konnten, weil es schlicht nichts mehr zum Opfern gab. Vers 9, Kapitel 1, Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. In Kapitel 1, 10 bis 12 wird detaillierter beschrieben, wie die Situation damals für das Volk war. Das Feld ist verheert, der Acker trauert, denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt, die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Und dann abschließend Vers 12, ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung du heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen bist, aber vielleicht denkst du in deinem Herzen, wow, diese Beschreibung trifft ziemlich gut auf den Zustand meines Lebens in diesen Tagen zu. Ich fühle mich kahl gefressen. Mein Acker ist verdorrt. Es wächst nichts mehr. Und du kommst vielleicht hier sogar herein und sagst, ich habe auch Gott noch nicht einmal mehr ein Dankopfer zu bringen. So elend fühle ich mich. Für Israel war das damals eine wirkliche, handfeste Katastrophe. Und wie das aussehen kann, wissen wir zum Beispiel von einer Heuschreckenplage, die 1784 dokumentiert und festgehalten wurde. Damals kamen 300 Milliarden Insekten und bedeckten etwa 3000 Quadratkilometer Land in Südafrika. Ihre Fressgier fielen, so heißt es, täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind trieb den Schwarm aufs Meer. Dort starben diese Heuschrecken und wurden ans Land gespült. Und im Ergebnis war ein 80 Kilometer langer, 1 Meter hoher Streifen voller toter Insekten. Das ist dokumentiert. Was Joel hier beschreibt, ist wirklich wahr. Damals gab es eine schier unermessliche Katastrophe für die Bewohner Judas. Aber das alleine war nicht genug hinsichtlich ihrer Furcht. Denn für den Propheten war dies lediglich ein Schatten dessen, was noch bevorstand. Ja, meine Zeit, kann es noch schlimmer kommen, als jegliche Lebenshoffnung geraubt zu bekommen? Im Angesicht dieser großen Verwüstung durch die Heuschrecken war Joel nun veranlasst, über Gottes letztliche Absichten nachzudenken, nämlich, dass Gott dabei ist, Gericht zu halten. Und er malt hier vor Augen, dass die Zerstörung, die dann kommt, noch viel größer ist als das, was Israel bis dahin erlebt hat und unter dem, was seine Landsleute damals litten. Nun, Joel ist nicht ein Mann blühender Fantasie. Also, dass wir das nicht abstempeln als, naja, das ist alttestamentarische Fantasterei. Nein, wir haben eingangs gelesen, das Wort des Herrn kam zu Joel. Und ich glaube, dass Gott auch Katastrophen in der heutigen Zeit benutzt, um Menschen wachzurütteln und auch um uns einen Fingerzeig zu geben auf ein etwas noch Schrecklicheres, was auf uns wartet. Denken wir an all die Katastrophen dieser Welt, Atomkraftunfälle in Fukushima und Tschernobyl. Denken wir an furchtbare Naturkatastrophen oder auch an Kriege. Aber hier jetzt sehen wir plötzlich, dass Gott dabei war, etwas noch Schlimmeres als das in die Wege zu leiten. Und Gott kündigt es an und sagt, mein Volk, schaut, ihr leidet unter den Heuschrecken, aber habt Acht. Im Zuge meiner Gerechtigkeit werde ich über euch herfallen. Wie beschreibt Joel das in Kapitel 2? In Vers 11 beschreibt er eine riesige Armee. Der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk. Sehr groß ist sein Heerlager. Dieses Heerlager, beschreibt Joel, wird gegen Israel in den Kampf ziehen, um es zu schlagen. Dieser Tag des Herrn, sagt er in Vers 11, Kapitel 2, ist groß und schrecklich. Es ist ein, Zitat, finsterer und dunkler Tag. Er beschreibt, dass Gottes Gerichtsarmee bestens organisiert ist, nicht wie unorganisierte Heuschrecken, die getrieben vom Wind irgendwo sich niederlassen. Im Gegenteil dazu ist Gottes Armee durchorganisiert. Er beschreibt es, sie kommen wie rasselnde Streitwagen über die Höhen der Berge. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigern sie die Mauern. Das bedeutet, die Soldaten Gottes, seiner Gerichtsarmee, dringen in die Stadt ein, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein, Kapitel 2, Vers 9. Und dann noch alles in bester Ordnung. Keiner, sagt Gott durch Joel, seiner Soldaten, drängt den anderen, also in dem Getümmel, geht es geordnet zu. Jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Dieses Gericht, so Gott durch Joel, ist so schrecklich, dass sogar die Erde erbebt. Der Himmel erzittert, Vers 10, Kapitel 2, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Mit anderen Worten, Gottes Heiligkeit bekämpft rigoros alles Böse und macht sogar vor seinem eigenen Volk nicht Halt. Ja, natürlich, Israel hört dies vor dem Hintergrund der realen Katastrophe durch die Heuschrecken und bekommt durch Gott eine noch schlimmere Situation beschrieben. Da ruft der Joel: Groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Wer kann ihn ertragen? Und es ist interessant zu wissen, ich glaube, liebe Geschwister, darauf müssen wir immer wieder hinweisen, auch in der Welt, in der wir heute leben. Dieser Tag des Herrn kommt von Gott selbst. Es ist sein Tag. Er, heißt es in Vers 15, Kapitel 1, er, Gott, kommt, dieser Tag kommt als eine Verwüstung, nicht vom Teufel, vom Allmächtigen. Ja, aber wie kann das sein? Wir haben doch einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit, voller Langmut und Gnade. Ja, wir haben einen Gott voller Liebe, Barmherzigkeit, Langmut und Gnade, aber wir müssen aufpassen, dass wir unseren Gott nicht mit diesen Komponenten kneten und all das andere, was die Bibel über ihn offenbart, beiseite lassen. Dann haben wir nicht Gott. Nein, Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit und er kommt tatsächlich mit Verwüstung. Sein Heerlager ist gewaltig und die sein Wort vollstrecken sind groß. Er ist gerecht und heilig und er wird den Sünder strafen. Ja, Israel hatte wirklich allen Grund zur Furcht. Furcht vor dem Gericht Gottes. Auch wir müssen vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Und natürlich auch Furcht vor den natürlichen Dingen, die sie umgeben haben durch diese Heuschrecken. Aber das ist nur ein Teil des Verses. Noch einmal der Ausgangstext. Fürchte dich nicht, sondern frohlocke, freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Punkt 2. Wodurch Freude? Wie gelangen wir in solchen Situationen, sowohl in dem, was uns persönlich widerfährt, in Form von unseren Heuschreckenplagen, als auch im Angesicht des drohenden Gerichtes Gottes über unser Verfehlen, über unsere Unzulänglichkeit und über unsere Sünden? Wie gelangen wir zur Freude inmitten dieser dunklen Schlacht, die Joel prophetisch beschreibt, gibt es jetzt unerwartete Hoffnung. Es sah wie eine unumkehrbare Niederlage für Israel aus, doch plötzlich wendet sich Gott seinem Volk zu und ruft, Vers 12 und 13, Kapitel 2, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euer Gott. Gott zeigt hier plötzlich einen Ausweg aus unserem Dilemma. Der eben noch verdunkelte Himmel, diese Hoffnungslosigkeit, diese Wolken, die vielleicht auch deine Seele in diesen Tagen bedecken, werden von ihm plötzlich zur Seite geschoben und er gibt dir ein Zeichen der Hoffnung. Und hier insbesondere ein Zeichen der Hoffnung vor seinem gerechten Gericht, das er unweigerlich sendet. Wie sieht diese Hoffnung aus? Wie soll unsere Reaktion sein auf das Wort des Herrn? In zweierlei Weise. Einmal führt der Ausweg aus unserem Dilemma über Buße und zum Zweiten über Glaube. Über Buße. Wir müssen auf Gottes Wort mit Buße über unsere Sünden antworten. Buße tun bedeutet anzuerkennen, dass unsere Sünden unrecht und falsch sind. Buße bedeutet, sie zu bekennen, sie zu bereuen, von ihnen umzukehren. Damals war es üblich, dass man seine Kleider zerriss als Zeichen der Buße. Aber Gott macht genau hier im Propheten Joel deutlich, dass es ihm nicht um eine äußerliche Tat geht, sondern er sagt in Vers 13, Kapitel 2, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Äußere Zeichen der Buße wie Weinen und Fasten und Klagen sind gut, aber nur, wenn sie aus dem Herzen kommen. Wie schnell geht das, dass man in einer christlichen Kultur aufwächst und man weiß, wie die Vokabeln sich anzuhören haben und alle denken, oh, das ist aber ein bußfertiger, demütiger Mensch. Aber Gott interessiert nicht unser äußeres Gehabe. Er schaut unser Herz an. Unsere Herzen müssen zerbrechen. Denn aus dem Herzen kommt das Böse hervor. Deswegen müssen sich unsere Herzen zu Gott bekehren. Wir kommen aus dem Dilemma und dem Elend unserer drohenden Verurteilung und des Gerichtes nur heraus, wenn unsere Herzen durch den Geist Gottes berührt werden und wir unsere Schuld erkennen und dazu stehen und sie vor Gott bringen und sagen, Herr, vergib mir. Wasche mich rein von meiner Schuld. Buße bedeutet, dass wir uns von dem abwenden, woran wir so sehr hängen und was gegen Gott und sein Wort gerichtet ist. Und das betraf nicht nur Israel zu der damaligen Zeit, das sich immer und immer wieder von Gott abgewandt hat und sich anderen Göttern zugewandt hat, sondern das betrifft uns auch heute. Unser Stolz, unsere Ängste sind gegen Gott gerichtet. Auch unsere Sorgen können Ausdruck der Sünde sein, weil wir nicht vertrauen. Unsere Geldliebe, unser Neid, unser Zorn, unsere Augenlust, unsere Lüge, unsere Untreue und alles, was uns von Gott abbringt. Wir stehen allesamt unter dem drohenden Gericht Gottes und kommen nur heraus, wenn wir mit Buße auf Gottes Wort antworten. Jesus hat gesagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Damit drückt er aus, dass es aus dem Herzen heraus entstehen muss. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon schreibt dazu, nach Herzensreinheit sollen wir vor allem streben. Wir müssen innerlich durch den Geist und das Wort rein gemacht werden. Dann werden wir äußerlich durch Hingabe und Gehorsam rein sein. Wahre Frucht der Buße beginnt im Herzen. Und das ist nötig, damit wir vom Gericht Gottes verschont werden. Und deswegen sollte unser Gebet lauten, Herr, schaff in mir ein reines Herz, auf das ich dich schaue. Aber nicht nur durch Buße sollen wir antworten, sondern auch mit Glauben. Um aus dem Gericht Gottes gerettet zu werden, brauchen wir beides. Wir brauchen auch Glauben. Und auch das finden wir im Buch Joel. In Kapitel 3, Vers 5, da steht dieser wunderbare Vers, den wir vermutlich alle kennen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gerettet werden vor diesem drohenden Zorngericht Gottes. Wie werde ich gerettet? Indem ich den Namen des Herrn anrufe. Nun, hier ist kein Telefon gemeint, sondern Paulus erklärt uns, was das bedeutet, dem Herrn anzurufen. Er sagt in Römer 10 von Vers 9 bis 13, indem er nämlich genau aus dem Propheten Joel zitiert, was es heißt, den Herrn anzurufen. Dass es nämlich bedeutet, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Er schreibt dort, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dann schließt er ab den Absatz: Jeder, das ist das Zitat aus Joel, der den Namen des Herrn anruft, und im Kontext heißt das, der an Christus glaubt, wird gerettet werden. Wenn du also heute Morgen hier bist und so etwas zum allerersten Mal hörst und sagst, das ist strange, was heißt das alles? Dann lade ich dich ein, glaube an Jesus Christus. Glaube daran, dass er für deine Sünden bezahlt hat und dass er an deiner Stelle den Zorn Gottes für dich getragen hat. Wie kann es denn sein, dass dieser heilige und eifernde Gott, der mit seiner großen Armee das Böse richtet, trotzdem für einen Sünder einen Ausweg schafft? Dies kann er nur tun, weil Jesus Christus an unserer Stelle dieses schreckliche Zorngericht, was wir verdient haben, ertrug. Dort am Kreuz verdunkelte sich über Jesus der Himmel. Die Heuschrecken und die Armee Gottes fielen über ihn her. Sie fraßen ihn kahl. Sie brachten ihm den Tod. Er wurde belagert. Er wurde bekämpft. Und er wurde überwunden. Im Schlachtgetümmel von Golgatha zog der Himmel sich über ihn zu. Und es war dunkel und die Sonne war verfinstert und die Sterne waren nicht mehr zu sehen. Jesus Christus gab am Kreuz sein Leben auf und er trug die furchtbaren Konsequenzen für unsere Schuld und hat somit die Sünde und den Tod besiegt. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, erinnere dich immer daran, und wir tun es heute auch im Abendmahl. Jesus hat dort den Preis bezahlt, damit wir nicht im Gericht Gottes untergehen. Aber dann sehen wir hier zum Schluss noch eine wunderbare Verheißung. Der Prophet hat diese schreckliche Schlacht beschrieben. Er hat den Ausweg gezeigt über Buße und Glauben. Und dann verheißt er seinen Kindern die Wiederherstellung. Er sagt, noch einmal der Vers: Fürchte dich nicht, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Schau, auf Grundlage der Gnade und Barmherzigkeit und Langmut Gottes haben wir alle Grund, uns zu freuen. Du als Kind Gottes bist von Gott geliebt. Weil Jesus Christus durch den Glauben in dir wohnt. Gott schaut nicht mehr mit Zornesaugen auf dich, weil diesen Zorn hat Christus in dir schon gestillt. Und jetzt ist seine Gunst auf dich gerichtet. Er liebt dich in Christus. Er trägt dich durch in Christus. Er gibt dir Verheißungen für einen Morgen in Christus. Du brauchst keine Furcht mehr zu haben. Fürchte dich nicht, o Land. Fürchte dich nicht, o Köln, sondern jubel, denn du bist in Christus unter der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und dann kommt noch eine wunderbare Verheißung. Gott ist in der Lage, Großes zu tun. Ich weiß von vielen und ich vermute auch hier unter uns. Eingangs habe ich gesagt, du fühlst dich vielleicht genau wie die Israeliten damals durch deine persönliche Lebenslage wie von Heuschrecken überfallen und du siehst dir dein Leben an und du sagst, es ist so vieles verkorkst, so vieles ist kaputt, so vieles ist hoffnungslos. Aber schau, was Gott dir verheißt. Er will wiederherstellen. Er will wieder gut machen. Er sagt in Kapitel 2, Vers 22, das bezieht sich auf alle Betroffenen unter der Heuschreckenplage, ihr Tiere des Feldes, die Auen der Steppe, die Bäume und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn. Warum? Vers 25, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Gott lässt sich nicht lumpen. Halleluja. Er will dir die Jahre zurückerstatten. Er will dich segnen. Er will dich aufrichten. Er will dich wiederherstellen. Vieles von dieser Wiederherstellung geschieht schon während unseres Lebens hier auf Erden. Und ich glaube, jeder von uns kann berichten, wie Gott schon wiederhergestellt hat. Und einiges und vieles wird vollkommen wiederhergestellt sein, wenn wir bei ihm sind. Da wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Ich sage dir, er wird dir die Jahre zurückerstatten, die durch die Sünde und auch durch das Unrecht, was dir widerfahren ist und was du vielleicht auch selbst verursacht hast, entstanden ist. Freue dich, frohlocke, fürchte dich nicht. Der Herr, dein Gott, ist mit dir. Und diesen Herrn preisen wir an diesem Morgen. Amen.